Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir wollen heute mal wieder ans Ende eines Vergabeverfahrens springen. Zumindest in diesem ganz konkreten Fall war das Vergabeverfahren eigentlich fast schon zu Ende, der heute unser Aufhänger sein soll. Da ging es nämlich um ein Vergabeverfahren. Da war der Zuschlag eigentlich schon zum Greifen nahe und dann plötzlich passierte etwas, was dann merkwürdige Folgen hatte. So möchte ich es mal kurz einleiten. Vielleicht kannst du, Roman, uns den Fall mal kurz schildern, der uns heute beschäftigt.
Ja, sehr gerne. Also wir befinden uns in der Vergabe von Bauleistungen, also in der VBA. Wir sind im Oberschwellenbereich, also VBA EU. Und wir hatten eine Vergabestelle, die hat Bauleistungen ausgeschrieben und die waren eigentlich auch mit der Wertung schon komplett fertig und haben schon die Ankündigung des Zuschlags rausgeschrieben. Und dann haben sie bemerkt, dass sie an mehreren Stellen im Leistungsverzeichnis verdeckte Produktvorgaben hatten. Und um dem abzuhelfen, haben sie dem Mindestbieter und allen anderen Bietern auch geschrieben, sie versetzen zurück und möchten die Leistungsbeschreibung an der Stelle verändern, wo die verdeckten Produktvorgaben waren. Und jetzt ist etwas passiert, was ich in dem Stadium noch nie erlebt habe. Jetzt hat ein Bieter, der Mindestbieter, gerügt, auch zur Vergabekammer, dass er doch nicht damit einverstanden ist mit der Rückversetzung und dass er bittet, die Rückversetzung aufzuheben, wenn ich mich recht erinnere. War das sein ursprünglicher Antrag? Also die Vergabestelle möge verpflichtet werden, die Rückversetzung aufzuheben, also das Vergabeverfahren fortzusetzen, ohne Rückversetzung.
Weil wir den Begriff gerade hatten, verdeckte Produktbeschreibung, nur noch mal ganz kurz, was ist das? Da ging es darum, dass man sozusagen die Leistungsbeschreibung so formuliert hatte, dass am Ende eigentlich nur ein ganz konkretes, spezielles Produkt angeboten werden konnte. Das Produkt ist zwar nicht namentlich genannt worden, aber man hat letzten Endes die Beschreibung des Produktes so spezifisch reingenommen, sodass man eigentlich wusste, das ist das Produkt des Herstellers A, B oder C und damit wollte man eigentlich sozusagen durch diese Rückversetzung diesen Fehler rausnehmen und dann ein LV am Ende haben, ohne diese produktspezifische Formulierung. Das war das Ziel sozusagen. Und dann hat einer der Bieter sich dadurch benachteiligt gefühlt, offensichtlich, dass es eine Rückversetzung gab.
Richtig. Er hielt diese Rückversetzung für rechtswidrig. Und es ist ja auf den ersten Blick auch ganz plausibel, wenn die Rückversetzung nicht stattfindet und er der Mindestbieter ist, dann muss er den Zuschlag kriegen. Und mit dem Antrag ist er zur Vergabekammer gekommen, um es vielleicht uns für unsere Hörer noch ein wenig zu illustrieren, weil du gerade gesagt hast, was ist die verdeckte Produktvorgabe? Im konkreten Fall ging es unter anderem um einen Filterkasten und der musste eine bestimmte Qualität haben und es war vorgegeben, dass der aus einem bestimmten Kunststoff ist. Diese Filterkästen gibt es aus vielen Materialien, auch aus Metall und auch Metallfilterkästen wären ohne Probleme in Ordnung gewesen. Das ist halt schlicht und ergreifend passiert, unterstelle ich gar keinen bösen Willen oder irgendetwas. Das ist vermutlich passiert, weil man in der Planung von einer anderen Leistungsbeschreibung abgeschrieben hat, um Zeit zu sparen oder sich keine großen Gedanken drüber gemacht hat. Und so kam es dazu, dass nur noch ein einziges Fabrikat dieses LV hätte erfüllen können.
Vielleicht noch eine Sache, die man betonen muss oder nachfragen muss, Roman. Es ist ja trotzdem ungewöhnlich, wenn ich als Vergabestelle merke, dass ich Produktvorgaben drin habe, dass ich dann erst reagiere, wenn ich bereits mein GWB-Schreiben verschickt habe oder in der Vorbereitung bin. Weil meistens merke ich es ja, also ich sollte es eigentlich relativ früh merken oder ich mache es dann vielleicht wirklich absichtlich. Dann bin ich aber auch froh, wenn es keiner rügt und dann ich mit der Nummer durchkomme. Und der Punkt, wo ich es eigentlich merken müsste, wäre bei den Angeboten, wenn die dann vielleicht besonders teuer sind, weil ich durch meine Produktvorgabe den Markt so eingeschränkt habe, dass mir irgendjemand dieses eine Produkt, das ich haben möchte, eben wahnsinnig teuer verkauft, aber diese ganzen Hürden waren ja hier scheinbar schon genommen. Weißt du was dazu, was hier der Hintergrund ist? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der den einem Bieter vielleicht etwas komisch aufstößt, der sich schon beim Zuschlag wähnt und plötzlich kommt die Vergabestelle und sagt, ups, ich habe ja hier alles falsch gemacht, wir müssen nochmal anfangen. Das ist ja doch relativ ungewöhnlich.
kenne ich die Hintergründe gar nicht, aber wenn ich es mutmaßen müsste, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei großen öffentlichen Auftraggebern die Vergabestelle von der eigentlichen, dann später bauleitenden Stelle getrennt ist und dass die Vergabestelle ganz routiniert die Ankündigung des Zuschlags, das Infoschreiben rausgeschickt hat und parallel aber ein Sachbearbeiter noch weiter geprüft hat oder dem noch was komisch vorkam, sodass das dann kollidiert ist. Aber den genauen Hintergrund kenne ich nicht, das sind Mutmaßungen.
Aber vermag vielleicht auch ein bisschen die Situation mit eskaliert haben, weil dadurch nicht die Erwartungshaltung beim rügenden Bieter vielleicht etwas gewachsen war. Trotzdem umso ungewöhnlich jetzt, wie der Antrag konstruiert ist, weil meistens Bieter in so einer Situation dann aufs Volle gehen, wollen den Zuschlag oder sonst was, aber hier nur isoliert die Rückversetzung anzugreifen, ist ja durchaus ein spannender Ansatzpunkt.
Ganz genau, die Entscheidung ist aber sehr spannend und sehr interessant, weil ich fand die Entscheidung sehr lehrreich. Die Vergabekammer Nordbayern, die darüber entschieden hat, ist auch veröffentlicht. Da schreiben wir gern das Aktenzeichen in die Shownotes. Die Vergabekammer Nordbayern hat lehrbuchartig erläutert, erst einmal, dass natürlich kein Zwang einer Vergabestelle besteht, einen Vertrag zu schließen und ein Vergabeverfahren durch Zuschlag zu beenden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Vergabestellen können jederzeit von einem Zuschlag absehen. Warum sage ich das jetzt? Weil die Rückversetzung quasi das mildere Mittel zur Aufhebung ist. Die Aufhebung ist ja geregelt in § 17 EUVBA für den Oberschwellenbereich und da sind drei Gründe genannt. Und das Spannende ist aber, dass diese Gründe nicht abschließend sind für die Wirksamkeit einer Aufhebung. Eine Vergabestelle könnte auch aus weiteren Gründen aufheben bis zur Grenze der Willkür. Also ich kann nicht aufheben, weil der Bestbieter passt mir nicht. Und dann hebe ich auf und bei fortbestehender Beschaffungsabsicht, wie die Vergabekammer da so schön schreiben, also wenn ich trotzdem das Gleiche will, mache ich nochmal das Gleiche bekannt und hoffe, dass er sich diesmal nicht bewirbt. Und wenn er sich wieder bewirbt, hebe ich wieder auf und dann probiere ich es nochmal. Das geht nicht. Das würde die Willkürgrenze überschreiten. Dann wäre die Aufhebung auch unwirksam. Da hat die Vergabekammer aber wirklich lehrbuchartig schön herausgearbeitet. Selbstverständlich kann auch eine Ausschreibung aufgehoben werden, wenn sie an Fehlern leiden und die Vergabestelle schlicht keine Beschaffungsabsicht in dieser Form hat. Es besteht kein Kontrahierungszwang und die Rückversetzung ist nur ein milderes Mittel, also quasi eine Aufhebung leid, der kleinere Schritt. Ich gehe nicht zurück auf Los, ich gehe irgendwo zwischen Los und dem Stand, wo ich jetzt bin. Und das fand ich sehr, sehr anschaulich.
Ja, aber der Bieter hat ja behauptet, die Rückversetzung sei eigentlich unzulässig gewesen in dem Kontext. Was hat denn dazu die Vergabekammer dann gesagt? Die haben das ja irgendwie dann geprüft und mussten ja irgendein Ergebnis dann am Ende wohl finden. Was kam da raus dann am Ende?
Genau, das ist die spannende Wendung und das ist vielleicht auch für Laien, die nicht ständig mit Aufhebungen oder Rückversetzungen zu tun haben, das Überraschende. Die Rückversetzung war also wirksam, das Vergabeverfahren wurde zurückversetzt. Der Bieter konnte nichts dagegen tun, dass diese Rückversetzungswirkung eintritt, obwohl sie rechtswidrig war. Die Vergabekammer hat klar gesagt, die Rückversetzung war rechtswidrig, denn der Grund der Rückversetzung kam nicht von außen oder aus der Sphäre von Bietern, sondern der Grund der Rückversetzung war schlicht und ergreifend ein Fehler der Vergabestelle oder jedenfalls eine Einheit, die der Vergabestelle zuzurechnen ist. Und damit habe ich die kuriose Situation, dass die Vergabestelle etwas Rechtswidriges getan hat, was aber dennoch nicht mehr korrigiert wird in dem Weg.
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Katalog in § 17 VBA anschaue, da sehe ich ja, was die Aufhebung sozusagen rechtmäßig werden lässt, nämlich dann, wenn ich zum Beispiel wegen einem schwerwiegenden Grund aufhebe, dann ist es eine Aufhebung, die ist rechtmäßig und ich denke, analog, dieser schwerwiegende Grund, den kann ich ja auch heranziehen, wenn ich sage, ich hebe jetzt mal nicht auf, sondern ich versetze eben nur zurück. Und da hat die Kammer sozusagen gesagt, na gut, hier gibt es keinen Grund, der irgendwo schwerwiegend wäre und der dazu berechtigen würde, hier eine rechtmäßige Rückversetzung sozusagen durchzuführen. Und dann war die eben rechtswidrig. Und rechtswidrig, da kann man auch wieder die Rechtsprechung zur Aufhebung sich heranziehen, die führt dann meistens zu Dingen wie Schadensersatzansprüchen oder Ähnlichem. Also das heißt, ich kann dann überlegen, als Bieter habe ich dadurch irgendwelche Nachteile finanzieller Art und ich vermute mal, dass in diesem Fall das ähnlich war.
Naja, vor der Vergabekammer war damit Schluss. Die Entscheidung der Vergabekammer lautet nur, es wird festgestellt, dass die Rückversetzung rechtswidrig war. Aus. Dann gab es noch eine Kostenentscheidung, Thorsten, zu der du noch ein paar Takte sagen wolltest, weil die ist vielleicht ganz spannend in der Konstellation, weil es mal ein besonderer Fall ist, wo, ich sag's mal untechnisch, jeder ein bisschen Recht hatte.
Ja, ich habe es nur überflogen, die Entscheidung. Und ich bild mir ein, am Schluss war die Kostenentscheidung eine Kostenaufhebung. Jeder musste die Hälfte tragen. Und es ist ja dann jetzt auch wieder etwas überraschend. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, was der überschießende Teil des Antragstellers war. Denn er muss ja dann auch in einem gewissen Umfang verloren haben. Also in dem Fall natürlich mit dem Wunsch, die Rückversetzung rückgängig zu machen. Aber das wurde dann tatsächlich genauso schwer offensichtlich eingestuft wie die Tatsache, dass es rechtswidrig war. Und am Schluss ist er dann wieder auf seinen Kosten sitzen geblieben im Ergebnis. Das heißt, Vergabekammer ging davon aus, es war halt eine Entscheidung, die für beide gleichermaßen gut und schlecht war. Der Auftragnehmer oder der Bieter hat nicht bekommen, was er wollte. Und der Auftraggeber ist mit dem, was er gemacht hat, zwar im Ergebnis durchgekommen, aber weil es rechtswidrig war, muss er eben auch die Kosten für die Feststellung tragen.
Ja, spannend ist die Frage, welche Lehre ziehen Vergabestellen draus? Für euch überraschend die Entscheidung?
Also für mich ehrlicherweise nicht, wenn ich es jetzt so, also wie gesagt, du hast es jetzt sehr schön dargestellt, klingt für mich alles schlüssig und rund und gibt eigentlich genau die Grundsätze, die seit vielen Jahren gelten, wieder. Es ist halt vielleicht wirklich nur für Personen, die nicht permanent im Vergaberecht sind, immer wieder irritierend, dass man im Vergaberecht diese Unterscheidung zwischen wirksam und rechtmäßig macht und eben, sag mal, im Ergebnis Vergabestellen fast grenzenlos aufheben und rückversetzen können. Da vielleicht immer noch mit der Einschränkung, aufheben immer dann nochmal als Ultima Ratio, rückversetzen als erste Lösung. Wenn rückversetzen reicht, darf ich nicht aufheben. Also insofern gibt es da noch einen Zusammenhang. Ich kann nicht ganz frei wählen. Aber ich habe halt sehr, sehr umfangreiche Möglichkeiten, weil auch eigene Fehler mich berechtigen, zurückzugehen. Aber auf der anderen Seite sind dadurch halt auch, würde fast sagen, die meisten Aufhebungen und Rückversetzungen am Ende des Tages dann rechtswidrig, weil sie halt dann sehr, sehr oft aus der Sphäre des Auftraggebers herrühren. Klassische rechtmäßige und wirksame Aufhebungen wären halt dann der Fall, wenn ich nur Angebote habe, die nicht den Bedingungen entsprechen, nur zu teure Angebote habe, die nicht zuschlagsfähig sind, ich gar keinen Bieter mehr oder gar keinen Bieter überhaupt habe, dann kann ich rechtmäßig aufheben, aber das ist dann vielleicht wieder sogar eher die Ausnahme. Wenn ich Änderungen in Vergabeunterlagen vornehme, wird es wohl immer an der Vergabestelle liegen und dann bin ich immer in dem Regime der Rechtswidrigkeit drin, aber in der Wirksamkeit. Aber jetzt die Frage, Schadenersatz, was hängt denn daran dran?
Ja, da fällt mir noch nämlich ein zweiter Aspekt ein. Schadenersatz ist nämlich ein ganz wichtiger Hinweis. Ich denke nämlich noch an den, der eigentlich den Fehler gemacht hat, diesmal unabhängig vom Bieter. Wir haben ja einen externen in aller Regel, jedenfalls bei unseren Vergabestellen, die wir betreuen, der uns die Planung macht und der diese verdeckte Produktvorgabe dann hineingeschrieben hätte. Und wenn ich jetzt in Richtung der planenden Architekten und Ingenieure denke, dann sind dies, die ich jetzt eher hier warnen möchte, wenn nämlich irgendjemand merkt, dass wir hier verdeckte Produktvorgaben haben, die versehentlich oder menschlich verständlich auch in LVs hineinkommen und die Vergabestelle das bemerkt, dann hat die Vergabestelle ja nur zwei Möglichkeiten. Sie reagiert und das heißt, sie verhält sich rechtswidrig, löst also Schadenersatzansprüche womöglich aus, oder sie reagiert nicht und verhält sich damit womöglich auch VB-widrig und löst womöglich auch Ansprüche aus. Das heißt, eigentlich, wenn im Vergabeverfahren das bemerkt wird und irgendwelche Konsequenzen hat, dann ist es eigentlich die Situation, wo man an den LV-Ersteller herantreten muss, um den darauf aufmerksam zu machen, Achtung, da kommt vielleicht was. Also es ist ja nicht der Schaden der Vergabestelle, wenn die das LV nicht selbst erstellt hat. Aber jetzt rede ich viel über Schaden. Welcher Schaden blüht denn jetzt konkret?
Jetzt gehen wir vielleicht erstmal ganz kurz zurück zu dem Schaden, den unser ja hier teilweise siegreicher Antragsteller wahrscheinlich geltend machen kann. Denn durch die Feststellung, dass es rechtswidrig war, rückzuversetzen, entsteht auf jeden Fall ein Schadenersatzanspruch. Der dann immer da ist, ist der Anspruch auf das sogenannte negative Interesse, also mit anderen Worten die Kalkulationskosten. Dieser Schaden dürfte aber im Regelfall überschaubar sein, weil nach der Rückversetzung kann dieser Bieter wieder mitmachen. Das heißt, die Kosten stecken dann nur in dem Teil, der geändert wurde und den er jetzt ein zweites Mal durchkalkulieren muss. Da reden wir womöglich, wenn Fachleute am Werk sind, über Minuten, die das Ganze dauert. Und dann ist der Schaden, ja, es lohnt sich nicht, ihn einzuklagen oder geltend zu machen, aber theoretisch wäre er dann da. Und die andere Variante ist ja dann immer der große Schaden, das positive Interesse, das heißt, sich so stellen zu lassen, als hätte er den Zuschlag bekommen. Aber da weiß ich jetzt zu wenig über den Sachverhalt, aber grundsätzlich für Antragsteller wahnsinnig schwierig nachzuweisen, dass sie den Zuschlag zwingend hätten bekommen müssen, wenn das Vergabeverfahren weitergeführt worden wäre, ohne dass rechtswidrig rückversetzt worden wäre. Und da ist die Schwelle halt schon extrem hoch, zumal er dann auch schon wieder im Raum steht, wenn ich eine Vergabe mit, du hast es gerade gesagt, rechtswidrigen Elementen bestücke, ich darf nicht produktbezogen ausschreiben, dann stellt sich ohnehin die Frage, ob jemals ein rechtmäßiger Zuschlag möglich gewesen wäre, wenn durch diese Produktvergabe vielleicht der Wettbewerb verfälscht war. Also theoretisch kann man hier über viel nachdenken, in der Praxis ist es für die Bieter meistens sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar aussichtslos, dieses positive Interesse zu bekommen.
Für den Bieter vielleicht hier von Vorteil, dass diese Ankündigung des Zuschlags ja schon raus war. Also er war im Prinzip wirklich schon ein Hauch dünner noch entfernt von diesem Zuschlag. Aber wie du schon sagst, Thorsten, die Frage ist, ob hier überhaupt rechtswirksam eben Zuschlag möglich gewesen wäre. Das sind alles Fragen, die man da aufwerfen muss. In der Praxis hatte ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, noch selten tatsächlich einen Bieter, der das positive Interesse sich überhaupt traute, geltend zu machen. Also geschweige denn, dass sowas mal funktioniert hat, wüsste ich jetzt nicht. Aber meistens scheut man da, glaube ich, auch eher davor zurück, weil halt da diese Beweislast wirklich enorm ist und die Schwelle schon sehr, sehr hoch liegt, sowas nachzuweisen. Rein theoretisch hätte man es hier vielleicht oder könnte man es hier vielleicht probieren. Ich weiß nicht, ob was darüber bekannt ist. Läge nahe, dass da vielleicht noch was nachkam.
Ist es ja eine Frage, die sich der Antragsteller jetzt stellen muss, ob er damit jetzt dann vor ein anderes Gericht geht, weil er wird im Zweifel, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Schaden dann schon über die 5.000 Euro gehen dürfte. Da muss er sich entscheiden, zum Landgericht zu gehen und ist dann plötzlich in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und eben nicht mehr in diesem Vergabezweig drin, den wir sonst gewohnt sind. Das ist ja auch immer eine interessante Geschichte, dass hier dann ein Gerichtswechsel stattfindet. Das Landgericht wird dann zugrunde liegen, dass eine Vergabekammer die Rechtswidrigkeit festgestellt hat, aber dann geht es nach ganz normalen zivilrechtlichen Grundsätzen. Und ich habe es in all den Jahren ein einziges Mal beim Landgericht betrieben, da ist der Bieter dann letztlich dran gescheitert, selbst das negative Interesse der Höhe noch nachzuweisen. Da war dann klar, ihm steht negatives Interesse zu, er wollte sogar Positives, bekommen hat er am Ende gar nichts, weil nicht nachgewiesen war, welcher Schaden überhaupt in irgendeiner Form entstanden ist und auch die Kalkulationskosten nicht plausibilisiert werden konnten. Aber ist wirklich bei mir jetzt eine einmalige Geschichte. Ansonsten spielt da zum Glück nicht die große Musik, weil man da vielleicht auch mal die Firmen loben darf, die wollen das Geld verdienen auf den Baustellen und nicht vor Gericht an der Stelle.
Die allermeisten, tatsächlich habe ich derzeit einen Fall, wo ein Unternehmer das positive Interesse gerne hätte nach Aufhebung, aber der läuft noch, da berichte ich vielleicht wann anders mal drüber.
Ja, jedenfalls danke für diese interessante Entscheidung und man kann da wirklich doch an einigen Stellen ziemlich viel diskutieren. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.